Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan und hallo liebe Maya.
Hallo lieber Stefan und hallo lieber Andreas. Ich freue mich hier zu sein.
Die liebe Maya ist unser zweiter Coachee in unserem 1:1 Live-Coaching. Ich denke immer noch mit großer Freude an das erste Live-Coaching zurück mit der Theresa. Die Maya ist aus der Südsteiermark und aber, glaube ich, ursprünglich noch weiter südlicher und ist Professor. Und da ist uns natürlich gleich das Blut in den Adern gefroren, als wir gesehen haben, dass jemand mit einem so ehrfurchtgebietenden Titel sich bei uns bewirbt. Maya, bitte stell dich kurz vor.
Ja, also ich bin die Maya, bin 51 mittlerweile, bin aber Angestellte in einem, ja, teils Bürojob in einem Weingut und komme aber ursprünglich aus einer Germanistiklinie, daher der Titel. Bin dadurch, dass ich einen Bürojob habe, sportlich doch recht aktiv, habe keine Kinder, dafür einen Hund. Ja, und bin ganz, ganz treue Podcast-Hörerin, habe ein bisschen überlegt, seit wann, und zwar seit genau Ende 23 war das, als ich auf euch gestoßen bin. Und habe dann mit Anfang 24 im Grunde aufgrund von eurem Podcast mir eine ganz tolle Morgenroutine, Supplementroutine und mir ein bisschen mein Leben sortiert aufgrund eures Podcasts. Ja.
Sehr gut. Dass wir andere Leben sortieren, Andreas, halten wir für eine Art Treppenwitz der Geschichte, aber ist gut.
Du, ganz ehrlich, do what I say, not do what I do, hat er gesagt.
Genau.
Aber es
ist sortiert euer Leben, damit wir es nicht bei uns tun müssen. Großartig. Wir delegieren das Sortieren an unsere Hörerschaft. Maya, erzähl uns ein bisschen über deinen Biohacking-Alltag. Was tust du nicht? Was tust du besonders gerne? Was fällt dir schwer? Welche Auswirkungen hast du gespürt?
Also mein Tag geht eigentlich immer relativ gleich los mit einem Aufstehen, Hund versorgen, kalte Dusche, dann mit einer Tageslichtlampe, weil ich bin ein extremer Morgenmensch, stehe um 4 Uhr morgens auf, ohne Wecker und habe dann erstmal meine Ruhe Stunde lang und gehe dann ins Training 4-mal die Woche plus 1-mal die Woche zum Zone 2 Training. Also früh um 6 bis circa 7 Uhr ist mein Training. Das fällt mir relativ leicht. Was mir auch leicht fällt, ist mein Essen. Ich esse relativ viel oder zumindest war ich mal ein Daueresser. Was mir dann aber schwer fällt, ist am Nachmittag fällt trotzdem noch immer die Energie. Manchmal so richtig, so absolut null Bock auf gar nichts. Auch so ein kleines Nickerchen nach der Arbeit, weil ich fahre dann nach dem Sport direkt zur Arbeit. Und wenn ich dann zu Hause bin, ist mehr als für den Hund spazieren gehen kaum noch mehr was drinne. Ja. Warum ich auf euch gestoßen bin, dann ist damals ist auch so ein Thema gewesen, weil ich in dem Jahr gemerkt habe, 23, ich habe ein bisschen ein Insulinproblem anscheinend. Der geht ziemlich hoch und dann in der Nacht roundabout immer so um 3 ziemlich runter. Also wirklich unter 50, weshalb ich auch wach werde. Und das ist immer noch so.
Okay.
Und mein zweites Thema ist mein, aber schon seit Kindheit und wahrscheinlich auch genetisch bedingter, extrem hohe LDL-Wert. Der ist jetzt durch die Perimenopause wahrscheinlich nochmal ein bisschen höher geschossen. Ich gehe 2-mal im Jahr zum Bluttest. Deswegen nehme aber noch keine Statine, muss ich sagen. Das möchte ich auch irgendwie nicht so richtig. Und das sind so meine Hauptthemen, ja, die ich habe. Ein bisschen habe ich es im Griff, was mein Gewicht anbelangt jetzt in der Menopause oder Perimenopause, sie ist noch nicht ganz da. Ich will schließlich nicht aufgehen wie ein Hefekloß. das habe ich ganz gut im Griff. Trotzdem ist vielleicht für mich der Muskelaufbau nicht so, wie ich ihn gerne hätte und auch vielleicht der KFA nicht so, wie ich ihn hätte. Trotzdem bin ich für mein Alter, denke ich mal, doch ziemlich gut in Schuss. Noch. soll auch so bleiben. Ich will schließlich mit 90 meine Einkäufe auch noch nach Hause tragen.
Fix. Kriegen wir hin.
Super.
Fix. Was mir da jetzt ein bisschen, ich habe deine Unterlagen nicht gesehen, die hat da nur der Andreas sich angeschaut. Was mir da jetzt ein bisschen aufgefallen ist, ist das Thema Energiecrash am Nachmittag ein bisschen und diese Insulingeschichte in der Nacht natürlich, dass du, wenn du um 4 in der Früh ohnehin aufstehst, wenn du um 3 dann schon aufwachst, dann fehlt dir da so eine Stunde Schlaf, glaube ich, die vielleicht noch eine gute Qualität haben könnte.
Ja, Stefan, da kommen wir garantiert hin, weil letzten Endes ist das, was da in der Nacht passiert, wahrscheinlich irgendwie am Ende der Reise sowieso der große Hebel, an dem wir jetzt ansetzen können. Lass uns einfach nochmal durch das, was du mir geschickt hast, durchgehen, liebe Maya, und dann schauen wir, was wir damit anfangen können. Also vom Sport her, du hast es ja gerade schon gesagt, 4-mal Krafttraining die Woche, circa 40 Minuten, nicht verhandelbar steht dahinter, das klingt
das
gut.
Stimmt auch.
Einmal die Woche Zone 2 Cardio, scheinst du sehr zu lieben, wenn ich das hier richtig rauslese.
Ja.
Man muss sich immer Peter Attia vorstellen, das hilft aber auch nicht, aber scheinbar muss es sein. Sind wir nahe beieinander. Und das Hit ist eher so ein bisschen nicht dein Freund, hast du gesagt.
Nee, überhaupt nicht, aber ja.
Könnte man tatsächlich so ein bisschen drüber diskutieren, weil letzten Endes ist es natürlich so, wenn du dir das anschaust, das Trainingsvolumen, wir sind hier bei theoretisch gesehen 7 Tagen die Woche Training, davon 2-mal beim HIIT und eigentlich auch beim Krafttraining unterstelle ich mal eine hohe bis mittelhohe Intensität. Das ist schon so ein Tacken viel. Also werden wir nachher noch bewerten, aber es ist mal ein Tacken viel, das nehmen wir mit, weil letzten Endes ist ja das Thema Regeneration. Also wann bauen wir was auf? Wann kann der Körper irgendwie auf die Reize, die du ihm gegeben hast, reagieren? Ist ja schon so ein bisschen relevant dafür, dass es nicht nur Spaß macht während dem Training, sondern dass auch was bei rumkommt. Die Körperfettanalyse schaut ja relativ gut aus. Das ist alles so im Normbereich. Der Zellanteil ist recht solide. Das Verhältnis von dem ECM zu BCM, was vielleicht viele nicht so kennen, also sprich...
Ich zum Beispiel kenne es nicht. Was ist ECM, BCM?
BCM ist der Body Cell Mass, also das ist der stoffwechselaktive Zellanteil von Muskeln und Organe. Und ECM ist der extrazelluläre Maß, das heißt, es ist sowas wie Blut, Lymphe, Knochen. Der Wert, ich muss den auch nachschauen, ist scheinbar neuerdings bei den Bioimpedanzwagen gerne ausgegeben, ist aber tatsächlich mit den 0,29, die rauskommen, auch als gut zu bewerten. Also da passt sozusagen alles. Das weißt aber selber, du hast ja einen Spiegel.
Ja.
Also insofern... Das ist klar. Was allerdings ganz interessant ist, ist die Wasserbalance.
Ja.
Die liegt da bei 28,3 und da haben wir schon so ein bisschen eine Information, weil letzten Endes steht das in erster Linie dafür, dass deine Glykogenspeicher chronisch niedrig sind, also chronisch leer sind, also sprich die Stellen, wo du den Zucker vereinfacht gesagt lagerst, da scheint grundsätzlich mal eher so ein roter Wasserstand zu sein in der Muskulatur. Es spricht ganz gut für das Thema Stress-Cortisol, was uns vermutlich auch nochmal begegnen könnte, wenn ich die Geschichte so richtig denke. Und es kann da sogar sein, dass auch das Thema Elektrolyte nicht so ganz in der Balance ist, dass es da irgendwelche Verschiebungen geben könnte, Tete. Du nickst?
Zwei Sachen. Also ich ernähre mich ja recht low carb, was vielleicht nicht so ganz in Ordnung wäre. Ich versuche rund ums Training mehr Kohlenhydrate zu essen, was aber anscheinend doch auch zu wenig ist. Und Wasser und Elektrolyte sind noch nicht so lang mein Thema. Müsste da wahrscheinlich mehr, ne? Oder überhaupt mal
also
anfangen.
Sag mal so, ich werde es nicht müde, auch wenn der Kerl inzwischen, glaube ich, in einem Weingut eingezogen ist. Wir hatten ja Kalle Lauterbach, der immer gesagt hat, esst kein Salz, nehmt ihm ein Beispiel an mir. Den Weinkonsum, den können wir ihm lassen. Den Salzverzicht, der war ein sicheres Zeichen, das sollte man nicht nachmachen. Du kannst einfach mal anfangen, in der Früh dieses klassische Glasel Wasser mit einem Esslöffel Steinsalz dir runter zu jodeln. Das schmeckt zwar wirklich nicht wahnsinnig gut, ich gebe es offen zu, aber man kann es wahlweise mit einem Schuss Zitrone oder wenn man ganz faul ist, sogar mit einem Dingsbums, einer Messerspitze Ascorbinsäure, also Vitamin C Pulver, in irgend so was salzig-saures verwandeln, was schon geht. Aber da ist definitiv was zu tun. Stress und die Glykogenspeicher kommen nachher wieder dazu. Aber einfach dieses Thema, die Elektrolyte so ein bisschen auffüllen, auch wenn man kein Geld in die Hand nehmen mag, so ein bisschen Salz wäre mir da schon mal sehr am Herzen.
Ganz kurz, Andreas, das erste Thema, das mir da jetzt irgendwie so aufgefallen ist und das mich angesprungen hat, war das Thema, sie macht eigentlich nicht zu wenig, sondern sie macht zu viel. Wir alle haben ja immer das Gefühl, wir sind nicht genug, wir machen nicht genug, wir sollten mehr machen, wir sollten konsequenter sein. Und jetzt begegnet uns immer wieder, sowohl bei den Q&As als auch, ich weiß nicht, und das ist jetzt meine Frage bei dir im Coaching, dass die Leute tendenziell zu viel machen und nicht zu wenig, oder?
Ja, ganz klar, aber ich sehe es in meinen Einzelcoachings, ich sehe es sehr häufig, dass wir gerade alle dazu neigen, wenn wir was gefunden haben, was gut funktioniert, davon besonders gerne, besonders viel haben zu wollen. Das ist definitiv so. Bei der Maya ist es ein bisschen so, wir werden das Ganze so hinbekommen, dass die Freude an der Bewegung oder die Freude am Gym weiter drin bleibt. Aber dass wir halt mit diesem Thema Intensität ein bisschen spielen müssen. Also letzten Endes ist es ja auch kein Problem, wenn man sagt, ich möchte einfach jeden Tag was für meinen Körper tun. Das habe ich ja in den Trainingsplänen von vielen Spitzenathleten auch drin. Aber ein Tag ist dann halt vielleicht nur eine Black Roll oder eine Faszienrolle und ein bisschen mehr Stretching oder Yoga. Also wie gesagt, das sind wir noch nicht. Lasst uns mal ein bisschen weitermachen. Mhm. Also im Endeffekt dieses Thema Body Composition liest sich recht gut aus der Körperfettwaage raus, da ist 9,25, das ist alles wunderbar. Aber halt dieses Thema Energie, hast du eh schon gesagt, und das Thema Regulation, da ist ein bisschen was los, wo ich den Eindruck habe, da können wir was machen. Jetzt hast du ja den Blutzuckermonitor drauf, das ist eigentlich sowieso super toll in deinem Fall, weil der erspart es mir zu raten. Die Slow Carb tagsüber zahlt sich bei dir aus, da ist alles im grünen Bereich. Nachts gehst du halt wirklich in die Hypoglykämie rein, also wirklich in den Unterzucker rein. Das ist ganz klar, alles unter 70 Milligramm pro Deziliter weckt dich auf. Wenn das nachts oder früh morgens passiert, dann ist einfach ordentlich was los und du hattest da in 5 Tagen 4 Low-Events, wenn ich es richtig rausgeschrieben habe. Also das ist schon einfach signifikant. Und das ist tatsächlich keine harmlose Spielerei, sondern da müssen wir was machen, hätte er beinahe gesagt, weil das führt eben zu diesem nächtlichen Aufwachen, das passt zu diesem 0 und 3 Uhr Pattern, wie man so schön sagen würde, es passt auch zu deinem, mein Chronotyp ist 4 Uhr morgens, der ist einfach deswegen 4 Uhr morgens, weil nach dem letzten Unterzucker-Event dir das Cortisol mehr oder minder aus jeder Körperöffnung so rausfließt, dass du sowieso nicht mehr weiterschlafen kannst. Ja. Das heißt, da haut es einfach alle Korken gleichzeitig raus und führt halt dann auch zu diesem Nachmittagstief, zu diesem, der Ami wird es als wired but tired bezeichnen. Also sprich, so eigentlich geht schon noch irgendwie was, oder man wird so, geht sogar ein bisschen ins Fadige rein, aber tatsächlich passiert einfach nicht mehr so ganz das, was man sich wünschen würde. Und das ist im Endeffekt Schulbuch. Das heißt, das ist klassische Stress-Hypoglykämie beziehungsweise die Cortisol-Glucose-Dysregulation. Also da ist es erstaunlich und spricht für deine Ernährungsdisziplin, dass sich das in der, in Anführungszeichen, Körperkomposition nicht anders niederschlägt, weil so wie du das Cortisol da umeinander haut, könnte es auch sein, dass irgendwie das Zone 2 Cardio genau gar nichts mehr bringt und dass auch sonst das alles deutlich weniger schön ist.
Aber Entschuldige. Dann, Andreas, Frage von mir. Kann das auch sein, dass die Muskelaufbaugeschichte, die Maya zu Beginn ein bisschen angesprochen hat, dass das damit zu tun haben könnte, dass der Körper, wenn er zu wenig Blutzucker hat, dann irgendwie sich die Energie einmal zunächst aus der Muskulatur holt oder greift er dann eh auf die Fettreserven zurück?
Du, auch das ist ein bisschen eine Frage von der Intensität, ob er überhaupt noch in der Lage ist, eine Lipolyse durchzuführen, ist auch eine Frage, ob zu dem Zeitpunkt, wo der Sport stattfindet, also ein Cortisol da ist. Grundsätzlich, ich finde jetzt das Thema, ich meine, wir müssen es uns anschauen, ich meine, so wie der Schlaf ist, ist es tatsächlich auch so, dass die körpereigene Hormonproduktion nicht genau das tut, was sie tun würde, was halt auch dieses Thema Regeneration und Muskelaufbau wieder so ein bisschen betrifft. Also wir kommen dahin. Jetzt bei den Dingsbums, lass uns aber mal kurz so ein bisschen weiterschauen, bevor wir dann überlegen, was wir damit machen. Bei den Lipiden, das sieht tatsächlich nach genetisch aus. Du hast tatsächlich dann genetisch erhöhtes LDL, LDL waren, meine Augen sind super, 230 Milligramm, da ist tatsächlich was los. Aha. HDL ist positiv auch relativ hoch mit 94 bis 106, das ist tatsächlich schon im protektiven Bereich, das passt soweit. Die Triglyceride sind erstaunlich niedrig in der Relation zu dem anderen. Das heißt, es ist genetisch so. Du hast einen relativ hohen Fettumsatz, das ist gar nicht schlecht. Allerdings kann das sein, dass irgendwie so zwischen Schilddrüse und Leber die Clearance nicht so genau funktioniert. Das heißt, dass da im Endeffekt die Abbauprozesse nicht so richtig toll sind. Aha. Ist aber, und das ist jetzt das Wesentliche, nachdem wir da gerade beim Blutzucker doch so ein bisschen Events gesehen haben, die auch in eine andere Richtung gedeutet werden, mehr oder minder ein Ausschlusskriterium für eine Insulinresistenz. Und das ist extrem cool. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Wenn es in die Richtung gehen würde, dann kämen dir die Triglyceride auch irgendwie zu den Ohren raus. Also das ist insofern in Ordnung. Der DNA-Slim-Test, den du uns geschickt hast, das ist ganz lustig, weil der sagt ja eigentlich, was du machst, und du sagst, ja, es ist schön, dass der das sagt, aber ich habe ihn eh schon gekauft, warum soll ich ihn auch noch befolgen? Dementsprechend, die sind ja der Auffassung, du wärst eigentlich ein Kohlenhydrat-Typus und hättest eigentlich wenig von Low Carb und Keto-Diät. Ja. Und würdest mit gesunden Kohlenhydraten am besten funktionieren und eine fettarme bis moderate Fettzufuhr wäre günstiger. Jetzt wissen wir, ich bin immer noch der Auffassung, zwischen der Genanalyse und dem Menschen steht irgendwie noch der Darm, und wir wissen auch nicht immer, ob genau das ankommt, was sich die Labore wünschen würden. Aber so ein bisschen, ich hatte es vorher nicht erwähnt, bei der Bioimpedanzmessung kam ja ein Grundumsatz raus von 1280 Kilokalorien. Also das ist so ungefähr das nehme ich am Nachmittag, wenn ich das Fastenbrechen mit Quark und Blaubeeren zu mir, vermute ich. Nicht ganz, aber du verstehst, was ich meine. Das heißt, da merken wir schon auch noch, es gibt so eine gewisse Handbremse in dem System drin, die würden wir gerne irgendwie mal lösen, kommen wir gleich wieder dazu, aber das war so ein bisschen noch ein Ding. Das heißt, wenn wir das jetzt weiter anschauen in der Genanalyse, dann ist es ja da auch so, dass die das bestätigen, du hast genetisch bedingt einen leicht verlangsamten Ruhestoffwechsel. Das heißt, dein Grundumsatz per se ist schon ein bisschen niedriger. Stefan, wie hieß es, die Fettverbrennung durch Zappeln? Das ist
der NEAT, glaube ich, oder?
Der NEAT, danke, der genau. NEAT-Index war es. Das heißt,
das ist super, unsere Hörerinnen und Hörer sich besser an das erinnern, was wir gesagt haben, als wir selber.
Naja, aber das heißt, beim Thema NEAT ist wahrscheinlich nicht richtig viel los. Die reduzierte Sättigungstendenz, die kennst du von früher, glaube ich. Da hattest du mal was erwähnt.
Dass du früher viel gegessen hast oder dauernd gegessen hast.
Dauernd,
genau.
Ja.
Also, das heißt, diese reduzierte Sättigungstendenz aus den genetischen Markern, da dort auch passen. Und Du hast tatsächlich rein von der Genetik auf den Insulinsignalwerten eine gewisse Sensibilität drauf. Mhm. Jetzt passt auch wieder Leber und Leber beziehungsweise die Detox-Systeme sind genetisch tatsächlich geschwächt. Das heißt, dieser Fettabbau, was ich gerade schon gesagt habe, stimmt auch. Und letzten Endes ist auch so, das LDL sieht man auch hier in der Genetik, in der Analyse, ist bei dir tatsächlich genetisch erhöht. Mhm. Das heißt, da gibt es zwar dafür, aber es gibt früher bei den Katholiken hätte es vielleicht eine Absolution dafür gegeben. Die kann man sich irgendwie nicht aufs Brot schmieren, aber zumindest hast du keine Schuld, Schwester.
Ja, danke.
Also das ist auch schon mal, ist auch schon mal ganz toll.
Ego te absolvo.
Das ist dein Spruch, du Nachwuchspapst. gehen wir mal in die Supplements rein und ja, wir lösen das Ganze noch auf. Magnesium, diverse Formen, eh super, D und K, eh super, Kreatin, eh super, super. Beim Omega 3, da müssen wir nochmal ein bisschen nachlegen. Das ist irgendwie ein wenig falsch dosiert. Aha. Der Omega-3-Index mit 4,6 ist ein Tacken niedrig. Und vor allem ist die Omega-6 zu Omega-3 Ratio, die ist ein wenig verschoben. Das heißt, da ist das Omega-6 deutlich zu hoch. Da ist irgendwie so eine, sind wir bei 9:8. Gibt es da einen Grund dafür?
Ich glaub,
stellst du da gerade was um?
Ich habe so ein Müsli, das man sich selber zusammenstellen kann online bei einem deutschen Hersteller. Es ist ziemlich kokoslastig. Und das habe ich auf, wenn mir mal was schmeckt, dann esse ich es täglich. Also ich glaube, dass es daran liegt.
Dann hau dir doch einfach nochmal ein bisschen Omega-3 in der entsprechenden Form mit einem Fisch. In dem Fall würde ich tatsächlich sogar auf ein Fischöl gehen.
Habe ich auch aktuell.
Dann geh doch da mal mit ein bisschen der Dosis hoch. Und ansonsten die du gerade nicht genannt hast, die kommen aus Passau und ich glaube, die Schwester von einer ehemaligen Mitarbeiterin mir aus dem letzten Leben war da irgendwie mit einem der Gründer befreundet. Oh. Die waren sind ganz super. Also das ist was ganz Tolles. Also.
Höher dosieren, Omega-3 heißt, was ist da Status Quo, Maya, und wo wollen wir hin?
Also ich habe damals, erstens habe ich mal dieses kokosreduziertes Müsli, esse ich jetzt sehr selten oder zumindest mal nur einmal die Woche und nicht täglich. Und das Supplement, das ich aktuell habe, ist von einer Sonne, auch so ein, müsste ich jetzt kurz holen, ich habe es nicht bei mir. Und zwar eben ein veganes und die DHA-EPA-Aufteilung, habe ich jetzt nicht im Kopf. Müsste ich mal nachschauen.
Aber nimmst du das Flüssige oder in Kapseln?
Kapsel. Ich krieg das nicht runter, in Kapsel.
Also ich habe das Flüssige bei mir, ich krieg's jetzt bei mittlerweile allen Leuten rein, wenn ich mir diese Mischung nach der Breitfeld-Formel zusammenpansche und das, was in den Flaschen übrig bleibt, mit Olivenöl auffülle.
Mhm.
Dann kriegt das Ganze, dann geht der fischelnde Geschmack weg und es hat diese Olivenöl-Lastigkeit ein bisschen. Das funktioniert wirklich. Also ich habe da jetzt echt auch schon bei Menschen, die allein schon vom Geruch von Fischöl Reis ausgenommen haben, habe ich auf diese Seite, auf die gute Seite der Welt gebracht.
Und wenn du sagst Kapseln, dann machen wir halt alles, was wir zum Thema Kapseln schon mal besprochen haben. Das heißt, ab und zu mal eine zerkauen, um sicher zu gehen, dass das Zeug nicht ranzlig ist, weil sie packen halt gerne das in die Kapsel rein, was man eigentlich nicht haben möchte. Und die Dosierung ist definitiv irgendwo zwischen 2, eher 3 Gramm pro Tag. Das heißt, es sind mindestens 4, eher 6 Kapseln, je nach Produkt. Und 1 bis 2 Kapseln zur Sicherheit ist es ganz definitiv nicht. Und bei der Menge, also wie gesagt, du arbeitest ja sowieso in einem Bereich, wo das Olivenöl meistens nicht so weit entfernt ist. Vielleicht gibt es da einfach ein schönes, einigermaßen resches Olivenöl mit so einer leichten Grünnote, das dann auch noch entsprechend Eigengeschmack mitnimmt. Mach mal den Wagner-Trick, der klingt relativ gut. Ansonsten halt nicht nüchtern einnehmen morgens, weil dann liegt es noch mehr im Magen. Packt es halt irgendwie so ums Essen rein, vielleicht auch tatsächlich in die Mahlzeit rein, wenn du eh gerade irgendwas hast, wo ein Olivenöl oder sowas vorkommt, dann mal den Schluck dazwischen und dann wieder was nachkauen. Also wie gesagt, es wäre jetzt bei dir aufgrund der Genetik extrem sinnvoll, es entsprechend aufzufüllen. Es würde sich auch tatsächlich auf diese nächtliche Stressantwort positiv auswirken. Es würde dir dieses ganze Insulin-Thema so ein bisschen verbessern. Und es hat halt auch wegen dem erhöhten LDL eine entzündungssenkende Wirkung. Es verbessert die LDL-Partikelqualität. Also es gäbe da schon eine Vielzahl von Gründen, warum du dich mit diesem fischigen Widerling ein bisschen mehr anfreunden möchtest. Ja, wir müssen schon irgendwann produzieren wir noch ein eigenes, Stefan. Das wird
ja, also das mit dem Olivenöl dazwischen, das ist echt irgendwie aus der Not entstanden und als Oxidationsschutz ein bisschen. Und das ist so eine Art Schuhlöffel in die Menschen hinein. Das ist gut. Hat sich bewährt. Das ist ein Zufallsfund. Einer der großen Zufallsfunde in der medizinischen Menschheitsgeschichte. Vielleicht der zweitgrößte nach dem
Penicillin. Bewahren wir, das ist immer so schön, wenn man es vielleicht. Ja, genau. Sonst gelegentlich GABA, ja, Mai, Q10, E-Gut, Theanin, war der Idee, wissen wir nicht so recht, ob es gerade was bringt. Scheint nicht so. B3, B6, B-Komplex, das könnte in der Summe, wenn wir es schlecht erwischen, ein bisschen viel B6 werden.
B6, gell? Ja. Ja.
Sulforaphan, ja, Mai und Astaxanthin A, ja, Mai. Das heißt, das ist alles soweit. Kann man machen. Was mir nicht gefällt, ist das GABA bei dir, weil das, wenn der nachts der Blutzuckerspiegel so in den Keller geht, ist das eher kontraproduktiv. Das heißt, das tun wir mal raus. B6 sind wir ein bisschen sensibel. Omega-3 gehen wir hoch. Dann hast du offensichtlich die Folge mit unserem Werner gehört und bist in Russland beim Einkaufen gewesen. Gerade das Overgehen macht gerade so Richtung Perimenopause relativ viel Sinn. Das ist eine super Idee. Das Visio und das Cardio auch. Allerdings muss ich dir ein ganz trauriges Geheimnis verraten. Die Bioregulatoren sind, wenn Glucose und Cortisol nicht stabilisiert sind, eher begrenzt wirksam. Das heißt, die werden deutlich mehr Wunder vollbringen, wenn wir das andere nachher angeschaut haben. Und ich habe gestern eine Sprachnachricht von einem Klienten nicht abgehört und dann hat er mich angerufen, warum ich nicht auf die Sprachnachricht geantwortet hätte, sage ich, das steht da oben in meinem WhatsApp-Status. Und dann hat er mir das Gleiche nochmal erzählt. Er meinte irgendwie, der hat eine ewig lange Krankheitsgeschichte und seit er mit den Bioregulatoren arbeitet, fühlt er sich, als hätten sie in dem Rohbau, der seine Gesundheit war, zum ersten Mal Fenster und Türen eingesetzt. Also da kann schon echt was passieren, aber du brauchst halt auch das richtige Fundament und das ist halt bei dir ein bisschen dieses Thema Glucose, Cortisol und ich bin da jetzt ganz böse, ich sag's ja andersrum, ich sag ja und deine Schlafprobleme. Also weil in meinen Augen ist das, wenn man sich die Symptomatik anschaut, schon ein bisschen ein Thema. Das problemlose Einschlafen ist toll, wünschen wir uns alle. Das Erwachen immer gegen 0 und 3 sind Zuckerevents. Das ist eher nicht so richtig was man haben möchte. Dass das Melatonin negativ wirkt bei dir, macht auch komplett Sinn. Das ist im Endeffekt genau in der Situation, es ist ja bei dir kein Melatoninmangel, sondern es ist im Endeffekt ein Glukosestress. Und dementsprechend und das frühe Aufwachen, das ist jetzt mal so, ich vermute, so ein bisschen, je nachdem, wann gehst du ins Bett?
Oh, schnell, 8:30.
Okay,
9.
Ja, dann ist das 4 jetzt nicht ist das 4 nicht der Weltuntergang. Tendenziell, wenn du, ich bin jetzt mal böse, wenn du langfristig gesehen so Richtung 5 aufwachen würdest, wäre wahrscheinlich die Welt auch noch zu bewerkstelligen.
Das mache ich gerade. Ich stelle mir gerade einen Wecker, um später aufzustehen.
Weil
du stellst dir einen Wecker, um später aufzustehen? Das erklärst du mir jetzt bitte, damit ich es auch verstehen kann.
Also ich möchte auf Dauer immer so ein bisschen 10 Minuten länger schlafen, um eben nicht mehr um 4 aufzuwachen, sondern mich so dahin zu trainieren, vielleicht doch um 4:30 oder 5 aufzustehen. Ja. Das würde sich immer noch ausgehen.
Aber was, wie hilft dir dein Wecker? Du stellst einen Wecker am Abend, damit du am Abend nicht so leicht einschläfst? Oder, weil wenn ich schon wach bin, dann nimmt mich der Wecker ja nicht.
Das ist ja das Schwierige. Also ich versuche, das geht bei mir ja schön mental. Ja. Ich muss einfach sagen, okay, morgen stehe ich erst um 4:15 auf. Und dann klappt das eigentlich auch fast immer oder zumindest mal gut. Und wenn ich dann, ich mache das über Whoop, da habe ich keinen Klingel, weil ich mein Handy nicht neben mir habe. Das vibriert und es hat heute Morgen super funktioniert. 4:15
Nein, und du musst davon ausgehen, wir haben jetzt keine wirkliche Schlafanalyse, zumindest habe ich sie nicht gesehen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das sowieso durch das Zucker und das Cortisol leicht aufwachen fällt, ja sowieso fürchterlich leicht. Tendenziell dann, jetzt bin ich aufgewacht, jetzt bin ich wach, jetzt stehe ich auf, fällt der auch super leicht. Das heißt, zu sagen, nee, es ist noch zu früh, ich versuche nochmal weiter zu schlafen, es hat noch nicht vibriert, ist dann quasi wieder ein Zurückfallen in diesen Leichtschlaf, der halt wahrscheinlich bei dir einen Großteil gerade abbildet, aber das wird sich, ich muss dir was verraten, das wird sich ändern.
Gut.
So, genau.
Entschuldige, das ist das Thema GABA. Du hast vorhin gesagt GABA Stop und das hängt schon damit zusammen, dass ich jetzt mal, ich mutmaße jetzt, dass die Maya das GABA genommen hat, einfach um diese Durchschlafthematik ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil sie sich gut genug informiert hat zu wissen, Melatonin ist die Einschlafgeschichte und GABA ist eher die Durchschlafgeschichte. Und jetzt sagst du, Andreas, und das glaube ich ist etwas, das viele Leute interessiert da draußen, die ja zu Durchschlafthematiken sind ja gar nicht so selten. Und da ist GABA jetzt, abgesehen davon, ob GABA, das man aufnimmt, überhaupt die Bluthirnschranke durchschreiten kann, da ist GABA, wenn ich so eine Glukose-Thematik habe, keine so gute Idee, sagst du. Das möchte ich jetzt nur ein bisschen betonen, weil ich wäre im privaten Umfeld uroft angesprochen auf, ich kann ja eh gut einschlafen, aber dann wäre ich um 2 Uhr, 3 Uhr wach und kann dann nicht mehr schlafen. Und da ist dann das Thema nicht unbedingt GABA, sondern das Thema
Glukose. Wir hatten, glaube ich, sowieso nochmal irgendwie ein Schlafupdate auf dem Themenplan, Stefan. Wir müssen das vielleicht tatsächlich nochmal so richtig für alle so richtig breit ausreiten. Ich bilde mir ein, ich habe es schon ganz oft erklärt, aber es ist tatsächlich so, wir haben so ein paar Sachen, die mir auch im Coaching ständig passieren. Da ist eben dieses Thema, man verzichtet auf Zucker, was total clever ist. Man verzichtet auf kurzkettige Kohlenhydrate, was total clever ist. Man stellt aber dann fest, dass langkettige Kohlenhydrate relativ viel Volumen beanspruchen, weil halt Gemüse einfach mühsam ist und man hat dann eher die Haferflocken oder so Sachen in der Früh von den langkettigen Kohlenhydraten und dann gibt's bei sehr vielen meiner Klienten einfach insgesamt gar nicht so arg viele Carbs und auch am Abend nicht so arg viele Carbs, was grundsätzlich ja nichts Schlechtes ist, aber wenn halt die langkettigen insgesamt zu kurz kommen, ist halt das Thema Zucker beziehungsweise Unterzuckerveranstaltungen ist ein wahnsinnig weit verbreitetes. Ich habe bei ganz, ganz vielen Leuten einfach nur dieses Spätstück nach Bodo Kuklinski, da kommen wir nachher eh dazu, Maya. Das ist also diese Briefmarke Vollkornbrot mit ein bisschen Honig drauf, die man direkt vorm Zu-Bett-Gehen nimmt, zu sich nimmt, einfach diesen Unterzucker-Events wegzunehmen. Das kann schon viel bringen. Gottvater Huberman hatte irgendwann mal in einem seiner Stacks des Myo-Inositol drin, wo ich auch lange Zeit nicht gewusst habe, warum er das eigentlich drin hat, aber letzten Endes wirkt es eben auch blutzuckerregulierend und hilft genau den Ketariern, den Low-Carb-Leuten auch so ein bisschen, dass diese Alarm-Aufzugfahrten in den Keller ausfallen. Das heißt, das ist ein wahnsinnig häufiges Thema. Der Mechanismus, das können wir jetzt auch gleich bei dir wieder besprechen, weil es ist immer der gleiche. Du hast die niedrigen Glykogenspeicher, in der Nacht fällt der Blutzucker, das ist normal, dann fällt er allerdings zu tief, das heißt das Cortisol und das Adrenalin springen an, weil es für den Körper biologisch gesehen eine Notsituation ist, das führt zum Aufwachen, das ist eine klassische Aktivierung vom Fight-or-Flight-Syndrom, kann man gerne auch irgendwo noch mit so ein bisschen nächtlichem Schwitzen in Verbindung bringen. Da sagen dann viele, die sich gerade so auf die Wechseljahre zu bewegen, es kommt eh von den Wechseljahren, muss aber nicht so sein. Das kann auch noch davon kommen. Kenne ich auch aus meinen Ketophasen ganz gut. Ich erinnere mich, hast dann quasi nachts dieses chronisch erhöhte Nachtcortisol. was eigentlich klar ist, dass man nachts ein erhöhtes Nachtcortisol hat, aber egal. Durch die Hormonumstellung wird das Muster sogar noch ein bisschen verstärkt. Das heißt, letzten Endes sind es zentrale Disbalancen, die Energie, Verfügbarkeit ist ein Tacken zu niedrig. Das heißt, es kommt nicht so viel raus, wie du bräuchtest. Die Kohlenhydrate sind tatsächlich für deine Genetik zu niedrig veranschlagt. Das Training ist tatsächlich von der Intensität her für die hormonelle Phase, in der du dich beschäftigst, auch ein Tacken zu aktiv. Durch diese nächtliche Hypoglykämie, da ist halt wirklich dieser Cortisol-Schlafzyklus irgendwas nett Verschobenes. Dazu kommt, die Leber ist halt unter Dauerbeschuss, einerseits genetisch über das LDL und über die Detox-Genetik. Das heißt, ist einfach ein wenig was los und das tun wir jetzt raus. Uncharmant habe ich mir gestern, aber das würde ich jetzt gar nicht so formulieren wollen, aber bei einer anderen würde ich jetzt sagen, es ist eigentlich ein hochfunktionelles Overreaching-Syndrom. Aber das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, liebe Maya, aber du machst die Sachen halt schon sehr, sehr, sehr konsequent und ich kann dir versprechen, mit Disziplin kriegt man das Problem nicht gelöst, weil davon hast du eh genug. Okay. Also das ist, was wollen wir tun? Die erste Geschichte ist, wir müssen diese abendliche Glukosestabilisierung irgendwie auf die Kette bekommen. Das heißt, Möglichkeit eins, probierst wirklich mal dieses Spätstück nach Kuklinski aus, was ich gerade schon erwähnt hätte. Mhm. Möglichkeit zwei, du erhöhst einfach den Kohlenhydratanteil bei dir beim Abendessen um irgendwelches langkettiges Gedöns. Das wird auch gar nicht anders gehen letzten Endes. Ich überlege nur gerade, von 9 bis 3 sind 6 Stunden. Ich glaube, tendenziell würde ich da tatsächlich sowas ganz Irres machen, wie mir nochmal eine kleine Schüssel Haferflocken oder sowas hinstellen und die sogar vorm zu Bett gehen nehmen, weil ich glaube tatsächlich 6 Stunden hält mir das Spätstück nicht durch. Da musst du ein bisschen experimentieren, aber wir brauchen da irgendwie so einen langkettigen Dingsbums Kohlenhydratbolus. Wir müssen auch irgendwie das Thema Trainingsintensität, würde ich ein bisschen überdenken. Also ich glaube, das Hit darf raus. Das Krafttraining, die Zone 2 macht uns beide nicht glücklich, aber es muss halt sein. Du darfst wahlweise, was hast du denn für einen Hund?
Ist eine alte Goldie, aber sie ist 14, also schnell ist sie nicht mehr. Okay,
dann ist es das nicht, weil sonst hätte ich gesagt, sonst wird der Hund zweimal die Woche einfach extrem lang ausgeführt, aber das macht, da sagt sie, du bist so wahnsinnig mit den Gelenken.
Ja.
Schau mich mal an. Dann würde ich da wirklich schauen, wahlweise, wenn du ins Studio gehst, ob die irgendwelche Pilates, Yoga, hast du nicht gesehen, irgendwelche Sachen, die einfach Beweglichkeit, funktionelle Bewegungen anschauen, ob die was für dich haben oder ob du sagst, okay, nee, ich beschäftige mich einfach mit Stretching und Faszienarbeit. Mir ist relativ klar, dass fürs Gehirn einfach dieser Sport in der Früh extrem wichtig ist, dass der Rest funktioniert. Ich weiß, wie es mir geht, wenn ich mir in der Früh die Sachen so reingelegt habe, dass ich erst später im Tag zum Sport komme, dann ist das, was ich in der Früh erledige, meistens nicht so hochwertig, wie es sein könnte. Also insofern, du hast da nicht nur mein Verständnis, sondern ich spüre es wirklich. Aber ich würde da trotzdem halt einfach schauen, dann andere Sachen zu machen, die einfach ähnlich aktivieren. Das ist, da muss irgendwas, die haut's einfach mit dem Hit zusätzlich für die nächsten Jahre, bis die Hormone durch sind, der haut einfach den Schalter raus. Das ist dieses, ich erzähle es im Podcast immer wieder, dieses Thema mit, wenn ich früher vor meinem Burnout zum Laufen gegangen bin und nach Hause gekommen bin und gesagt habe, heute waren wieder nur Idioten im englischen Garten unterwegs. Nee.
Ja.
Nee, da waren keine. Das war einfach, ich bin einfach nur zurückgekommen und hatte das Cortisol von einem Renngaul. Und wenn die Zuckerthematik und die Cortisolthematik von beiden Seiten da draufhauen, dann kriegen wir das nicht so richtig gut hin. Also insofern da ein bisschen vorsichtig überdenken.
So Meditationsthemen, Maya, was machst denn du da schon? Gibt es irgendwas, wo du ganz bewusst das Gaspedal aushängst?
Wie Meditation?
Ja, solche Sachen.
Das kriege ich gar nicht vom Kopf. Was ich gerne mache ist, das habe ich aber auch vor kurzem erst so angefangen, gutes 3-4 Monate vielleicht, Stretching und Mobility.
Genau. Das ist,
in die Richtung. Ja.
Das geht dann eben nicht mehr in den Abend, sondern in den Morgen rein. Und dann ist es halt tatsächlich so. Also wir können es ja allgemein benennen, ohne jemanden anzusprechen. Wenn ich mir bei mir die ADHS-Problematik anschaue, dann weiß ich, dass die Bewegung in der Früh den Tag ganz enorm sortiert. Dann weiß ich aber auch, dass so Sachen wie Meditation, wir holen jetzt irgendwann mal den, ich glaube, er ist sogar Professor oder Doktor oder was auch immer, Riedl, diesen Meditation-Superstar, zu uns in den Podcast. Ich habe mit dem irgendwie im Krallerhof so Meditationserlebnisse gehabt und er hat es fast geschafft, dass es funktioniert hat. Kurz, aber nein. Dementsprechend, ich verstehe, wenn es nicht funktioniert. Es könnte allerdings sein, dass da zum Runterfahren, und jetzt kommen wir auch wieder auf den Punkt, entschuldige Stefan, Gerät wie der Neurovisor, den ich sehr lange nicht mehr empfohlen habe, der aber jetzt gerade wieder bei ein paar Profisportlern von mir im Coaching aufgetaucht ist und die wieder super Erfahrungen damit haben, eine Geschichte sein könnte.
Weil so ein starker Impuls, das ist so lichtflackerndes
genau, das
Ding,
ist im
gell?
Endeffekt, das ist sowas wie eine Kamera Obscura oder so, das heißt, du schließt die Augen und hast dann vor den geschlossenen Augen so Lichtblitze und hörst dazu Musik. Aha. Die Musik und die Lichtblitze sind in ähnlichen Frequenzen angelegt und sind in der Lage dazu, das Gehirn in unterschiedliche Frequenzbereiche sozusagen zu schieben. Das ist ein Stirnband, das sah früher echt goofy aus, inzwischen ist es halbwegs schick. Früher war es idiotisch teuer. Ich glaube, das hat sich inzwischen auch geregelt. Ich habe ehrlicherweise mit der Firma überhaupt nichts mehr zu tun. Aber ich habe jetzt gerade wieder einen oberste Liga Fußballtrainer mit entsprechenden Entspannungsdefiziten, der das Ding bei mir getestet hat und sich das jetzt geholt hat und auch wieder super happy ist, weil quasi auch ein sehr angeregtes Gehirn, dadurch, dass es von außen quasi beschäftigt wird, trotzdem runterfahren kann. Der Stefan?
Okay.
Das ist ja das Thema, dass gerade die Leute, die eigentlich diese ganzen Meditationsgeschichten so dringend brauchen würden, denen fallen sie schwer. Die Leute, die Meditation gar nicht so dringend benötigen würden, die tun sich total leicht damit. Das ist ungerecht. Aber ist halt so, glaube ich. Okay. Oder schätze ich das falsch ein?
Absolut. Und
Und ich glaube, dass denen dann halt gerade so ein Gerät wie dieser Neurovisor, ich habe jetzt die Website mir aufgemacht von denen in der Zwischenzeit, das ist ja quasi schon ein Gerät, das ein bisschen was Vergewaltigendes hat in seinem Zwang zur Meditation. Da wird man angeblitzt von vorne, als würde man permanent in einen Radar hineinfahren. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich dann eine Überforderung erzeugt und über diese Überforderung dann in die Entspannung man hineintrudelt. Genau.
Also es ist im Endeffekt letzten Endes tatsächlich so, die Entspannung passiert durch die Überforderung im ersten Teil. Und das ist ja keine Tupperwaren-Party. Aber wenn du dir, ich glaube, man kann die sich zum Test bestellen. Ich würde es tatsächlich mal ausprobieren für den Abend. Wenn du sagst, ich möchte irgendwas haben, um da nochmal anders hinzugehen? Ich meine, klar, du kollabierst eh um 8:30. Also so richtig viel entspannen braucht man da nicht, aber vielleicht findet man trotzdem irgendwie noch einen Platz zwischen dem Nachhausegehen und dem Nachhausekommen und dem Kollabieren, wo man da vielleicht auch mal ein bisschen diesem Cortisol nochmal über eine mentale irgendwas Arbeit entgegenkommen. Und wenn du sagst, das ist alles Wahnsinn, dann schnappt der Goldi und macht Cortisol, Oxytocin-Spielchen und holt er da nochmal durch Streicheln ein bisschen einen Cortisol-Puffer. Vielleicht ist das die Lösung. Magnesium besser direkt nach dem ersten Abendessen oder sogar früher am Abend, sicherheitshalber, idealerweise entweder wenn du das eine 7-Mehrfachverbindung oder sonst ein Glycinat oder ein Taurat und eher moderat dosieren. Wir wollen zwar das Nervensystem entspannen, aber selbst das Magnesium kann einen Unterzucker mit auslösen und das wollen wir halt einfach nicht. Melatonin lassen wir weg, das haben wir eh schon gesagt. Idealerweise wäre es tatsächlich auch so, dass wir beim Thema Training auch nochmal ein bisschen auf den Schlaf nachdenken. Also du machst momentan auch nüchtern Training, oder?
Nee, nicht mehr.
Okay, gut. Das wäre nämlich jetzt das Nächste gewesen, wo ich gesagt hätte, das sollte man auch umstellen. Aber das hast du dann eh schon. Und dann kommt noch so ein bisschen Schlaflichtgeschichten. Gedimmtes Licht ab 20 Uhr hast du eh im Griff. Du hörst ja den Podcast.
Ja.
Kein grelles Deckenlicht ist auch klar. Bildschirmhelligkeit ist auch klar. Tageslicht nach dem Aufwachen hast du schon erklärt. Das ist klar und dass eigentlich ein sofortiges Training im Dunkeln keine gute Idee wäre, ist eigentlich auch klar, aber da müssen wir halt noch ein bisschen die Straße bauen. Also, weil letzten Endes ist es halt so, morgens Cortisol hoch, abends Cortisol runter, ist das, was wir brauchen.
Diese Kohlenhydratgeschichte, Andreas, Leute, die jetzt sehr bewusst auf ihren Umgang mit Kohlenhydraten achten. Die haben vielleicht immer dann auch Angst, oje, oje, wenn ich jetzt Kohlenhydrate zu mir nehme, dann falle ich aus der Fettverbrennung raus. Ist das eine bewusste, also ist das eine berechtigte Angst oder ist das eine unberechtigte Keto-Taliban-Befürchtung?
Sag mal so, Stefan, die Antwort ist jetzt wieder ein Jein oder irgend so ein Fragezeichen. Es kommt ja immer auf den Individualfall an, aber wir Meier hat es ja bei sich selber gesehen, dass im Endeffekt die Glykogenreserven für den Sport nicht reichen. Das heißt, im Endeffekt sind da Plätze im Körper, da ist Parkplatz für gute Kohlenhydrate, da zahlen wir die Parkgebühr dafür da und der Parkplatz ist leer. Und dafür steht irgendwo anders Zeug rum, was da nicht stehen sollte. Das steht im Halteverbot oder was auch immer und kriegt Strafzettel und das ist alles nicht so, wie es sein soll. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir in die Parklücke für die Kohlenhydrate reinfahren. Und das macht kein Fettstoff, das macht nicht fett, das macht nicht dick, das macht gar nichts. Das bedeutet einfach nur, dass die Muskulatur seinen Job so erledigt, wie es eigentlich erledigen sollte. Weil es ist ja nicht so, dass wir davon profitieren, wenn wir immer leere Kohlenhydratspeicher haben. Das bedeutet einfach nur, dass das Krafttraining nicht so gut funktioniert. Das bedeutet, dass es, wenn es in die Länge geht, dass es mühsamer wird. Das heißt, es ist einfach nur weniger effizient. Und es ist ja so, klar, wenn du zu viele Carbs und die falschen und Blutzucker hoch, Blutzucker runter, das ist schon klar, was da passiert. Das wissen wir ja alle. Also zumindest wir drei jetzt. Aber es ist halt so, dass man klar sagen muss, wenn du am Abend die Kohlenhydratspeicher so auffüllst, dass du sie nicht überfüllst, sondern einfach nur auffüllst, und das davon reden wir ja jetzt, und am nächsten Tag in der Früh dann eh mehr oder minder gleich wieder Sport machst, hat der Körper ja auch keine Chance, jetzt aus den Carbs irgendwelches Depotfett zu machen oder sonst irgendwas. Und wenn du es jetzt aus Sport medizinischer Sicht der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts sagen würdest, und der Satz stimmt halt bis heute, es ist ja letzten Endes so, das Fett verbrennt ja im Feuer der Kohlenhydrate. Das heißt, wenn die Muskulatur ausreichend Glykogen eingespeichert hat, dann produziert sie ausreichend Aktivität, die dann auch wiederum zum Fettabbau führt. Also insofern, ich hätte da keine wirkliche Angst. Und ein Ben Greenfield legt seine Kohlenhydrate auf den Abend, weil er weiß, dass es für seinen Schlaf besser ist. Wie gesagt, das Spätstück von Kuklinski funktioniert seit ewigen Zeiten. Das heißt, letzten Endes ist es einfach so der Trigger, dass man sagt, wir gönnen uns da einfach mehr Kraftstoff. Und das ist ja auch gar nicht so, dass ich jetzt diese Form von Kohlenhydraten mit irgendwas tollem korrelieren würde. Es ist jetzt nicht, ich gehe jetzt in die Konditorei und esse Kuchen oder so, sondern ich fülle halt einfach meine Speicher mit passenden Lebensmitteln auf.
Genau.
Also, Maja, was hast du jetzt für eine Zwischenbilanz für dich gezogen? Was sind da jetzt die Takeaways für dich, die großen? Was waren die Überraschungen dabei? Wo wurden Vermutungen, die du ohnehin hast, bestätigt? Womit verrempelst du vielleicht auch ein bisschen und sagst, um Himmels Willen, ich weiß nicht, ob ich das mag?
Also auf einer Seite das mit vielleicht zu viel Training, ja, okay, hätte ich mir vielleicht auch schon ein bisschen denken können. Zum anderen, das mit den Kohlenhydraten, ja, da ist so ein bisschen dieser kleine Angstgedanke so hinten im Gehirn, wo sagt, na, und dann gibt's ja auch die andere Klientel, die sagt, ja, bitte mal ein bisschen fasten, ja, und dann 16:8, was ich eh von vornherein bei mir gemerkt habe, geht gar nicht. Wenn ich 12 Stunden Pause habe, ist schon schwierig. Und jetzt abends Kohlenhydrate essen und dann im Grunde, sagen wir, rechnen wir mal um 8:30 nochmal kurz was essen, dann früh schon mein Pre-Workout gleich wieder nehmen, dann werde ich wieder zum Daueresser.
Ja, wir können, wie gesagt,
es sind alles kleine Portionen, ist ja nicht jetzt, dass ich riesige Mengen
esse. Man weiß es ja über mich eh. Ich habe ja Gott sei Dank jeden Dachschaden, den man irgendwie hätte haben können, mit eingebaut bekommen. In unserer Familie sind Essstörungen zumindest mütterlicherseits bekannt. Ich habe ein jahrzehntelang ein echt gespaltenes Verhältnis zu meinem Körper und meinem Essverhalten gehabt. Ich habe dank der ADHS ein ordentliches Potenzial für Suchtmittel gehabt und auch ganz viel sehr intensiv ausgelebt, zumindest Nikotin und Alkohol. Ich wäre früher euer bester Kunde gewesen. Nee, eigentlich nicht. Es war eigentlich meistens eher Bier. Aber egal. Das heißt, ich weiß, was es bedeutet, dass man da auch irgendwie Angst vor solchen Sachen hat und Angst hat, dass wenn man da jetzt irgendwie mit Carbs zu viel macht oder dies zu viel macht oder was umstellt oder wie ich es immer formuliert habe, aus dem Käfig rausgeht, dass dann alles sowieso gleichzeitig in die falsche Richtung abdriftet. Aber wir müssen es halt einfach in dem Fall andersrum sehen. Wir müssen deinen Schlaf von innen füttern. Es ist einfach die zentrale Geschichte. Bei dir ist für die nächsten 50 Jahre Spaß am Leben haben, ist einfach, dass dieses Thema Schlaf sich stabilisiert. Und da kommen wir einfach nicht hin, wenn wir nicht zumindest dieses Thema mit den Carbs anschauen. Kannst dann immer noch schauen, wenn du feststellst, dass sich da was tut, ob du dann sonst in der Tagesgestaltung, vielleicht ist es dann so, dass du sagst, okay, vielleicht lasse ich dann in Anführungszeichen das Mittagessen weg oder whatever. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das eine Überernährung werden sollte. Es bedeutet halt einfach nur, wir brauchen fix einmal für das Thema, ich möchte den Sport so effektiv wie möglich gestalten, und einmal für das Thema, ich möchte vernünftig schlafen, brauchen wir Kohlenhydrate. Und es kann auch sein, wenn du am Abend dieses 20:30 oder was Ding machst, dass du in der Früh vorm Sport dann feststellst, ich brauche echt nur ganz, ganz wenig. Hast ja auch ein tolles Körpergefühl. Du kannst ja für dich selber auch ein bisschen schauen. Wir wollen ja die Felder definieren gemeinsam, wo einfach Möglichkeiten sind zu drehen. Und wahrscheinlich ist mir sogar momentan der gefüllte Kohlenhydratspeicher am Abend deutlich wichtiger als das Nachfüllen in der Früh. Weil, sind wir uns ehrlich, für gut aussehen im Bikini reicht's, und ob da jetzt irgendwie noch 2 Gramm Muskeln draufkommen oder nicht, ist schön, aber jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber in der Früh mal richtig ausgeschlafen, aufwachen, dieses um 0 und um 3 Uhr keine Möglichkeit haben, irgendwie aufzustehen. Apropos, genau, das wäre auch noch eine Geschichte, dieses Thema Elektrolyte, Flüssigkeitsversorgung, Wasser, was wir vorher hatten, das wäre schon toll wichtig, weil dir natürlich auch, muss man ehrlicherweise sagen, ich meine, die Nebennieren produzieren ja Cortisol noch 10 Jahre, nachdem wir den Geist aufgegeben haben, aber denen hilft halt bei der Arbeit schon auch das Salz relativ gut. Also insofern, es war das wirklich toll. Und lass dich da nicht schrecken. Wir können auch sagen, du titrierst jetzt erstmal das mit dem Abendessen hoch und lässt es in der Früh sein. Also ich heile nicht durch Hand auflegen. Ich heile bestenfalls dadurch, dass ich auf Stellen zeige, an denen wir was ausprobieren können. Und
Andreas, ich habe eine Sache, hat jetzt total bei mir vibriert, wie es die Maya gesagt hat, nämlich ich glaube herausgehört zu haben, du bist so ein wahnsinnig disziplinierter Mensch, Maya. Und du, glaube ich, weil du auch vorhin gesagt hast, Andreas, na, du hast ja so ein gutes Körpergefühl, Maya. Ich glaube, ich sehe mich bei dir in dem Bereich ganz gut, nämlich auch dieses mangelnde Vertrauen in das eigene Körpergefühl, in dieses, wenn ich jetzt mit etwas ein bisschen anfange, dann ist die wilde Jagd eröffnet und dann fallen alle Grenzen. Das kenne ich total bei mir. Ich bin auch so ein entweder ganz oder gar nicht Typ, weil wenn ich bin so ein bisschen Typ, bin ich halt gar nicht. Ja, also so ein Stückchen Schokolade zum Genuss und dann aufhören. No way. Ja. Und da verliert man ein bisschen so das Vertrauen in die eigene Körperintelligenz.
Ja.
Und dann fällt man in das hinein, was die Maya jetzt super gut macht, nämlich dieses, ich nehme Zuflucht bei der enormen Disziplin. Und ich glaube, bei der Maya jetzt ein bisschen herausgehört zu haben, dass wenn man jetzt sagt, nimm am Abend so ein Stückchen Vollkornbrot mit Honig oder nimm noch dieses Gier, dass sie dann ein bisschen die Angst bekommt, dann wird bei mir was getriggert, wo Kontrolle verloren geht. Mhm. Habe ich dich da jetzt überinterpretiert, Maya?
Nee, es geht schon in die Richtung, ja, dass man,
ja.
Oder auch eben dieses zu perfekt dann sein wollen.
Wie gesagt, dann machen wir es anders. Also ich meine, Punkt 1, um das klarzustellen, Schokolade wird ja nicht in Tafeln verkauft, weil man danach nur ein Stück davon essen möchte. Das ist ja Blödsinn, das ist ja so gedacht. Das ist ja die Verpackungseinheit.
Vollkornbrot hat auch nicht die Verpackungseinheit.
Ja, aber ich kaufe ja auch nicht einen Schuh. Also, was soll der schmeißen? Das ist ja, nee, aber da geht's uns ja allen gleich. Nein, dann wie gesagt, dann macht dieses Abendding wirklich im Sinne von so einem Meal Prep oder sowas, dann macht ihr da irgendwie quasi ein Weckglas mit Müsli oder sowas und das kannst du dann auch vorbereiten und am Abend bloß noch den Skier oder was drauffüllen, dass du auch wirklich sagst, okay, das gehört einfach zu meiner Routine dazu, so wie es das, wie es die anderen Supplements gibt, ist das jetzt mein Kohlenhydratsupplement.
Ja, ich glaube, das werde ich hinbekommen.
Weil, wie gesagt, es ist so, weil, schau mal, wir sind fast durch, lass uns das noch kurz zu Ende anschauen. Solange das jetzt mit dem Aufwachen noch passiert, ich würde da tatsächlich diesen versuchen, den Kampf komplett rauszunehmen, kein Uhrchecken, kein Grübeln, kein irgendwas, sondern es ist einfach als sich verabschiedende Phase konnotieren, auch gar nicht groß zwingen, weiterzuschlafen, sondern idealerweise einfach bloß liegen bleiben, dieses Thema NSDR, Non-Sleep Depressed, vielleicht nochmal anschauen, dann kommen wir mal zu dem, was wollen wir denn erwarten? Also wir erwarten jetzt nicht, dass du sofort durchschläfst und irgendwelche Whoop-Scores hast, dass du irgendwie Brian Johnson schreiben kannst, du Brian, du bist der Amateur. Das, was wir wollen, ist, dass das Aufwachen seltener wird, dass wenn es ein Aufwachen gibt, dass das einfach ist halt so, so wie da draußen scheint die Sonne oder auch nicht, das ist halt irgendwie so eine Tatsache, aber es wird immer seltener. Das Einschlafen wird noch einen Tacken schneller passieren und dieses, ich nenne es jetzt mal Katergefühl, weil mir nichts Besseres einfällt in der Früh, also dieses zwar schon vom Cortisol hochgetrieben, aber so leicht gerädert schon wieder sein, das sollte wirklich deutlich weniger werden. Und wie lang glauben wir, dass es dauert? Also die ersten 2 Wochen kommen vielleicht eine ganz feine Veränderung, da erwarte ich jetzt noch keine Klaviere, die vom Himmel fallen, whatever, meine Metaphern sind heute auch schräg. Und so nach 3 bis 4 Wochen sollte so eine echte Stabilisierung eintreten. Und im Endeffekt ist ja das Schöne in deinem Fall, es ist ja eigentlich der einzige Punkt, an dem, mit dem wir uns wirklich beschäftigen müssen, ist, dass der Schlaf besser funktioniert. Weil wenn der Schlaf besser funktioniert, funktionieren die Hormone besser, unabhängig von irgendwelchen Wechseljahren oder sonst was, stabilisiert es dir einfach die Hormone, es stabilisiert dir die Regeneration. Das heißt, du steckst die sportliche Belastung auch deutlich besser weg und wahrscheinlich kommen wir dann oder kommst du dann nach, ich sage jetzt mal, 8 Wochen oder 9 Wochen an den Punkt, dass du sagst, okay, Schlaf hat sich tatsächlich so viel getan, ich gönne mir jetzt auch wieder das HIIT-Training und es macht mir plötzlich Spaß, weil ich plötzlich mit gefüllten Glykogenspeichern diese explosiven Bewegungen auch so ausführen kann, wie sie eigentlich gedacht sind und sie nicht eigentlich permanent mir Protein aus der Muskulatur rausreißen, um damit neue Energie zu produzieren. Also insofern, es ist ja, wir haben 2, 3 Supplements umgestellt, das passt soweit. Entweder machst du das Olivenöl nach Stefan oder gehst beim Omega 3 so hoch. Es ist ja so viel, was du echt gut machst und du bist clever genug, den Rest auch umzusetzen. Also bin da eigentlich nicht an dem Punkt, wo ich sage, huch, wir müssen unbedingt in 2 Wochen nochmal telefonieren, weil ich mache mir Sorgen, dass das nicht funktionieren könnte. Es ist halt einfach nur ein erlerntes Verhalten über sehr lange Zeit, ein Lebensrhythmus inklusive natürlich auch. Das ist ja dann im Endeffekt, ich bin halt Chronotyp Lerche auf Koks oder was auch immer das dann wäre, ist natürlich auch so ein bisschen Selbstverständnis. Und so wie du es jetzt begonnen hast, ist so ein bisschen, also ich meine, früh aufstehen ist cool, die Qualität am Abend, die Qualität der Zeit am Abend ist oft eh viel niedriger als die Qualität der Zeit am Morgen. Das sehen wir auch beide gleich, also das ist schon in Ordnung, aber es sollte halt einen Tacken nach hinten gehen und wenigstens dahin zu kommen, dass man ab und zu mal im Sommer tatsächlich mit dem Sonnenaufgang aufwacht. Und das ist dann, glaube ich, so 5.25 Uhr oder so.
Ja.
Das wäre so, da würde ich sagen, wenn du einen Sonnenaufgang mit, ich bin gerade aufgestanden, dieses Jahr mal irgendwie postest oder unser Foto schickst, dann weiß ich, dann haben wir das Ziel erreicht.
Ja, super. Super.
Das Nachmittagsthema wird auch sich jetzt sehr gut einschleichen. Das heißt, wird die Maja jetzt dieses Nachmittagstief, wo sie sehr kämpfen muss, immer noch performant zu sein, wird sich das ein bisschen aus ihrem Leben verabschieden oder müssen wir da noch irgendwie separat dran denken?
Ist eine gute Frage. Also letzten Endes, das Nachmittagstief ist vermutlich der Moment, wo das Cortisol einmal crasht, als Reaktion auf den Sport, als Reaktion auf alles, was da schon war. Ich würde es jetzt mal separat gar nicht groß angehen. Ich hätte irgendwie vorher nach Kaffee fragen müssen, aber wahrscheinlich trinkst du eh keinen.
Am Nachmittag nicht.
Nee, wann trinkst du denn in der Früh?
Früh trinke ich als erstes einen entkoffinierten und dann so roundabout um 8 erst.
Okay, dann haben wir da das Adenosin-Thema auch nicht drin. Also das ist es nicht. Also ich würde einfach mal davon ausgehen, dass das Crashen in dem Fall einfach was damit zu tun hat, dass insgesamt die Energie nicht so bereitgestellt werden konnte, wie sich's gehört. Also das wäre so meins. Und da tendenziell, wenn wir, nachdem ich jetzt vorher schon von NSDR gesprochen haben, uns da vielleicht nicht hingepasst hat, vielleicht hast du da die Möglichkeit, wenn du den Eindruck hast, jetzt ist es gerade echt so, dass es mir eigentlich nach eine Runde Schlaf oder sowas wäre, vielleicht hast du da tatsächlich die Chance, dich irgendwie hinzusetzen und einfach mal eine Viertelstunde NSDA-Meditation. Also die funktioniert für unser Gehirn. Da erzählt dir jemand, was du zu tun hast. Ich bin fix davon überzeugt, dass die Sonne deutlich heller scheint, wenn der Schlaf sich noch einen Tacken stabilisiert und in der Nacht weniger los ist. Weil, wie gesagt, du machst fürchterlich viel richtig. Und da, wo es im Endeffekt der Rest fällt in meinen Augen wie die Dominosteine um, ab dem Zeitpunkt, wo dieses Thema der Schlaf wird ein bisschen ausgekleidet mit entsprechenden Carbs. Sobald das erledigt ist, glaube ich, ist die Quälerei beim Sport relativ schnell vorbei. Die Regenerationsfähigkeit geht nach oben und vermutlich crasht auch der Nachmittag nicht mehr. Und mehr kann ich ehrlicherweise auch nicht sagen, weil den Rest machst du gut. Das B6 behältst ein bisschen im Auge, dass du da nicht zu viele Quellen gleichzeitig hast. Bei allem anderen weitermachen, würde ich sagen.
Omega 3.
Danke.
Haben wir auch noch auf der Liste.
Hab ich mehr notiert.
Wo wir ein bisschen raufgehen.
Absolut.
Ich glaube, wir sind durch, oder? Also. Maja, hast du viel mitgenommen?
Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und hat mir viel Freude gemacht. Danke dir.
Ich danke euch beiden. Ich danke dir vor allem, Andreas, für das aufschlussreiche Gespräch. Danke dir.
Und ja, Stefan, wie geht's denn weiter mit uns? Was machen wir denn das nächste Mal?
Wir haben schon am Freitag haben wir den Gast bei uns mit dem wahrscheinlich in der gesamten Lebensdauer des Podcasts längsten Namen. Philipp Samor von Holzendorf Fehling. Der ist, und das ist wahrscheinlich der wesentlichste Grund, dass er bei uns zu Gast ist, der ist Nummer 1 in der amerikanischen Tennisrangliste 50+, was mir allerhöchsten Respekt abbringt. Aber wir werden gar nicht so sehr darüber reden, sondern wir werden mehr darüber reden, dass er der Mann hinter Lila Quantum Tech ist. Du wirst erzählen von deinem Test, den du gemacht hast mit diesem Device, für das der Philipp steht. Ja, ich freue mich drauf auf das Gespräch.
Ich mich auch. Ich habe Philipp schon auf der einen oder anderen Konferenz immer wieder im Gespräch erlebt. Sein Hund hat mir schon die eine oder andere trübe Minute auf der einen oder anderen Biohacking-Konferenz versüßt. Insofern, das wird bestimmt auch toll. Nee, liebe Maja, tausend Dank. Lieber Stefan, tausend Dank. Und ihr da draußen, was haben wir vergessen? Es gibt einen Newsletter, den könnte man abonnieren. Wenn man den Newsletter abonniert, könnte man sich auch für ein derartiges Coaching bewerben, was es auch in der nächsten Staffel garantiert wieder geben wird. Und wir haben einen Instagram-Kanal, auf dem sich zunehmend mehr tut. Folgt uns gerne auch da und teilt und empfehlt uns weiter und macht halt all diese widerlichen Sachen, die Podcaster von euch haben wollen. Ist bei uns auch nicht anders. Aber auch wir leben vom Algorithmus. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Ja. Danke.
Maja, Papa.
Papa, ja, Papa.
Gib Bescheid.
Werde ich machen. Danke. Ja. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss. Ciao. Tschüss.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.